Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Über 90% der Juden in Deutschland stammen aus Ländern der Ex-Sowjetunion. Oder sie sind Kinder und Enkel von Menschen, die aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind. Und wann immer ich das erwähne, ruft diese Zahl Erstaunen hervor. Was so viele, 90%. Über die Geschichte der sogenannten Kontingentflüchtlinge wissen die meisten ziemlich wenig. Dabei ist eines mal sicher: Ohne sie könnten die meisten jüdischen Gemeinden nicht existieren. Trotzdem nennen Alteingesessene in jüdischen Gemeinden sie kurz und falsch die Russen. Meine Kollegin Katja Garmasch ist eine von ihnen. Sie ist in Usbekistan geboren, ihre Muttersprache ist Russisch und als Teenagerin ist sie nach Deutschland gekommen, nach Köln. Und jetzt erzählt sie ihre Geschichte.
Hallo, ich bin Judin, russische Judin. Es ist immer wieder ein kleines Outing. Es kostet mich Überwindung, das zu sagen. Gerade hier in Deutschland, Russin und Judin, Sieger und Opfer in einer Person. Es fordert heraus, wirft Fragen auf, verwickelt in Debatten, die ich oft gar nicht führen will. Trotzdem stehe ich dazu und antworte, wenn ich nach meiner Abstammung gefragt werde, und das werde ich oft: Ich bin russische Judin. Warum? Keine Ahnung, ich fühle mich irgendwie verpflichtet, denn ich bin das jüdische Leben in Deutschland. Also ein kleiner Teil davon. Was jetzt kommt, ist die Geschichte der russisch-jüdischen Einwanderung. Eine kurze Geschichte. Eine Seite der Geschichte, denn jeder sieht sie natürlich anders. Nicht umsonst sagen wir: zwei Juden, drei Meinungen. Und es ist eine Suche nach der eigenen Identität. Wie immer irgendwie. Ich erzähle das aber nicht allein, sondern mit dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Köln, Abraham Lehrer, einem Kind von Holocaust-Überlebenden, die aus Polen über die USA nach Köln gekommen sind.
Ich bin in dieser Gemeinde groß geworden. Ich habe in dieser Gemeinde Kindergarten, Jugendzentrum, Religionsunterricht, Studentenverband und später dann auch Gemeinderat und sowas. Langweilig ist es wirklich noch nie geworden.
Und der Soziologin Daria Klingenberg.
Also ich habe selber einen russischsprachig-jüdischen, aber auch usbekischen Familienhintergrund. Ich bin sozusagen in Deutschland aufgewachsen, aber immer mit der Verschiedenheit von russischsprachigen Milieus. Ja, deshalb bin ich aufgrund meiner eigenen Migrationserfahrung Migrationsforscherin geworden.
Sie forscht an der Europa-Universität Viadrina zur russischsprachiger Einwanderung.
Der Diskurs ist schon ganz stark, die russische jüdische Migration ist eine Erfolgsgeschichte. Und zugleich finde ich es eben komisch, wenn wir über Vorbildmigranten sprechen, aber kaum Geschichten haben. Also die Menschen haben kein Gesicht.
Ich bin ein Gesicht. Und hier ist eine Geschichte. Und die ist voller Paradoxe. Allein schon unsere Bezeichnungen, Kontingentflüchtlinge, russische Juden, sind irreführend. Denn wir sind weder richtige Flüchtlinge, noch sind wir richtig russisch. Und auch nicht richtig jüdisch. Russisch sind wir nicht, weil wir aus allen Republiken der Sowjetunion kommen. Ukraine, Belarus, Moldau, Georgien und Usbekistan, wie ich. Russisch ist an uns nur unsere Muttersprache und die Mentalität. Aber das ist eine andere lange Geschichte. Und jüdisch? Was ist schon richtig jüdisch? Aber dazu später mehr. Jetzt von Anfang an. Also, meine Familie und andere Juden sind Anfang der 90er Jahre gekommen, auf Einladung der deutschen Regierung. Naja, zuerst war das die ostdeutsche Regierung. Noch 1989, kurz vor der Wende, hat die DDR mit Hans Modrow und Lothar de Maizière jüdischen Bürgern, denen Verfolgung oder Diskriminierung droht, Asyl aus humanitären Gründen gewähren wollen. Was paradox ist, weil weder waren die Juden aus dem Bruderland UdSSR richtig verfolgt, noch sah das DDR-Recht Asyl vor. Aber keiner hat damals genau nachgefragt, am allerwenigsten die Juden in der Sowjetunion. 1991 wurde dann im Vereinigten Deutschland eine rechtliche Grundlage für die Einwanderung geschaffen: Kontingentflüchtlingsgesetz. Juden aus der ehemaligen Sowjetunion wurde der Verfolgungsstatus pauschal zugesprochen, man musste aber nachweisen, dass man jüdisch ist. Abraham Lehrer.
Die Bundesrepublik Deutschland hat damals gesagt, wir verwenden das sogenannte Rückkehrergesetz, was auch Israel benutzt hat, nämlich Großvater, Vater, Großmutter, Mutter, eins davon jüdisch, dann darfst du hier einreisen.
Um sterbende jüdische Gemeinden in Deutschland zu retten und vielleicht auch das schlechte Gewissen der Deutschen. Eigentlich müssen wir so gesehen eine Enttäuschung gewesen sein, denn jüdisch sein wurde uns nicht in die Wiege gelegt, sondern in den Pass geschrieben. Nicht in die Spalte Religion, die gab es ja in der Sowjetunion nicht, sondern in die Spalte Nationalnost, Volkszugehörigkeit. Derart gebrandmarkt musste ein durchschnittlicher sowjetischer Jude lebenslang mit strukturellem oder alltäglichem Antisemitismus klarkommen. Was es heißt, wirklich jüdisch zu sein, wusste keiner so genau, denn in der UdSSR war die Religionsausübung verboten für alle Religionen und Brauchtumspflege nicht erwünscht für alle Völker. Wir aßen Schweinefleisch, sangen patriotische russische Volkslieder und haben nie eine Synagoge betreten, weil es die schlicht nicht gab. Und dann kamen wir nach Deutschland. Ich kann mir vorstellen, wie die alteingesessenen deutschen Gemeindemitglieder große Augen machten oder die Nase rümpften über uns importierte Juden, als wir ankamen, als wir die Gottesdienste störten, Russisch redeten und die Synagoge nicht zum Beten, sondern als soziale Anlaufstelle nutzten.
Es gab einen gewissen Prozentsatz in der Gemeinde, der überhaupt angezweifelt hat, ob die Menschen, die da aus ehemaligen Sowjetunion gekommen sind, ob die überhaupt jüdisch waren. Und wir hier in Köln haben eine Art doppelte Prüfung gemacht. Also wir haben die Papiere geprüft, auch mit Hilfe der Zentralwohlfahrtsstelle, wo wir die Papiere hingeschickt haben. Und dort wurden sie geprüft, ob sie echt sind.
Naja, zu Recht, denn im Post-Sowjet-Raum der 90er konnte man für eine Handvoll Dollar alles kaufen, sogar die jüdische Abstammung. Plötzlich ein Verkaufsschlager. Aber Herr Lehrer war noch nicht fertig.
Das war das eine. Und das zweite war dann die rabbinische Prüfung, dass der Rabbiner mit den Zugewanderten, mit allen, gesprochen hat und sich ein Bild gemacht hat.
Das muss ein schräges Bild gewesen sein, zumindest von unserer Familie. Ob wir zu Hause Milch von Fleisch getrennt haben, wollte der Rabbi wissen. Oh ja, Rebbe, in der Sowjetunion gab es ja wegen der Lebensmittelknappheit nie alles auf einmal. Eine Woche Speck, eine Woche Käse. Ob wir jüdische Traditionen oder die Feiertage kennen, oder gebetet, hebräisch oder zumindest jiddisch gesprochen haben. Und dann wollte er noch wissen, ob mein Vater beschnitten war. Gehen wir, sagte mein Vater.
Die rabbinische Prüfung war das zweite Standbein und wenn beides, positiv abgelaufen war, dann hat die Gemeinde, dann hat der Vorstand gesagt, dann nehmen wir die auf.
Ich sage mal, wir hatten Glück. Ob wegen unseres jüdischen Humors oder meiner jüdischen Großmütter. Jedenfalls wurden wir aufgenommen. Danke, Babuschkas. So ein Glück hatten aber nicht alle.
Heute wissen wir, dass von den 220.000 Menschen, die nach Deutschland eingereist sind, haben etwa 110.000 Eingang in die jüdischen Gemeinden gefunden. Von diesen zweiten 100 oder 110.000 würde ich, sage ich mal, nach den Kölner Zahlen sagen, 40% waren von so einem jüdischen Vater abstammend und nicht von der jüdischen Mutter und konnten deshalb nicht den Status Gemeindemitglied erreichen.
Bäm! Ausgerechnet die Rosenbaums, Goldmanns und Rabinowitschs, also die, die in der Heimat am meisten unter Antisemitismus zu leiden hatten, waren hier gar keine Juden. Paradox.
Aber das hat natürlich dazu geführt, dass irgendwann der Staat auch gesagt hat, dass wir einen gewissen Prozentsatz von Menschen hierher geholt haben, die nicht Gemeindemitglieder werden könnten. Das ist ja okay, aber dass es quasi 50-50 ist, das war nicht in deren Sinne.
Da waren wir also. Nicht nur den vielen alteingesessenen Gemeindemitgliedern waren wir nicht jüdisch genug, sondern auch der Mehrheitsgesellschaft.
In Deutschland wird Jude verstanden als Mitglied einer Religionsgemeinschaft, A. Und B wird jüdisch sein gelesen vor dem Hintergrund der Shoah, dass Jüdinnen und Juden Überlebende des Holocaust sind. Und die Migrantinnen, die kamen, passten auf diese beiden Bilder nicht wirklich.
Es war verwirrend, pardon, schon wieder paradox. Wir wurden nach Deutschland geholt, weil wir sind, wer wir sind. Und auf einmal waren wir doch nicht richtig, so wie wir waren.
Einige, gerade der Älteren, das waren ja gestandene Menschen, die häufig Veteranen des Krieges waren, die danach ein sowjetisches Leben sich aufgebaut haben, mit ganz vielen Widersprüchen und Konflikten umgingen und hier plötzlich in Deutschland, in den Gemeinden so implizit das Gefühl hatten, sie müssten jetzt den Juden spielen, den sie so nicht spielen konnten. Und es gab wenig Raum für diese sowjetische jüdische Geschichte, was vielleicht auch noch eine Nachwirkung von dem Kalten Kriegsdiskurs ist. Und auch eine davon, dass die sowjetischen Juden selber nicht so viel über ihre Geschichte sprechen. Also es gibt ja auch in den Familien großes Schweigen, was man historisch erklären kann. Mit der Shoah, aber auch mit dem Stalinismus und mit den biografischen Erfahrungen, die Menschen gemacht haben.
Das Schweigen gab es auch bei uns in der Familie. Von der Shoah habe ich erst in der deutschen Schule erfahren. Als da die Rede von 6 Millionen Juden war, dachte ich hätte wegen meines schlechten Deutsch etwas falsch verstanden. In den usbekisch-sowjetischen Schulen hat man uns das nicht erzählt. Ich habe erst mit 12 durch einen Zufall überhaupt erfahren, dass ich Judin bin. »Ihr seid vielleicht Juden, aber ich bin keine«, rief ich wütend und in Tränen aufgelöst zu meinen Eltern. Antisemitismus war in der Sowjetunion so alltäglich, dass selbst kleine Kinder wie ich davon durchdrungen waren. Meine Omas hatten ihre jüdische Herkunft schon in den 30ern abgelegt, als sie von ihren belarussischen und ukrainischen Städteles nach Moskau und St. Petersburg zogen, um zu studieren und den Kommunismus aufzubauen. Was mit ihren großen Familien passiert ist, können mir meine Eltern nicht wirklich sagen. Erst vor einigen Jahren, als ich in der Holocaust-Erinnerungsstätte Yad Vashem war, habe ich die Geburtsorte meiner Großeltern im Tal der Gemeinden eingraviert gelesen. Das heißt, dass sie zu den 5000 jüdischen Gemeinden gehörten, die von den Nazis vernichtet wurden. Mitte der 90er, als wir in Deutschland angekommen waren, standen wir den deutschen Juden, wie wir sie nannten, gegenüber und waren uns gegenseitig nicht koscher. Juden, die zum Teil durch Abschottung ihre jüdische Identität bewahrt und gepflegt haben hier, und Juden, die diese Identität irgendwann mal aufgegeben und sich in der sowjetischen Gesellschaft assimiliert haben, da. Aber auch sie, Opfer der Nazis, versus wir, die Siegermacht.
Also wir haben da zwei unterschiedliche Narrative. Auf der einen Seite die Geschichte des 9. Mai, so wird das meistens erzählt, der Tag des Sieges. Und auf der anderen Seite die Geschichte des 9. November, was eine Geschichte der deutschen Juden ist, die Pogromnacht. Und da gab es viele Konflikte darum, diese zwei Narrative irgendwie in den Einklang zu bringen.
Unterschiedlicher konnten zwei vom gleichen nicht sein. Alles war anders. Der kulturelle und ideologische Hintergrund, die Perspektive auf die Geschichte und vor allem die unterschiedliche Sprache.
Also es gab in einigen Gemeinden richtig heftige Konflikte darum, ob die Gemeindezeitung auf Deutsch und Russisch geschrieben werden sollte und ob die Briefe an die Gemeindemitglieder auch auf Russisch übersetzt werden sollten. Was ein bisschen ironisch ist, weil das Alteingesessene waren, die selber vor 1 oder 2 Generationen als Migranten nach Deutschland kamen und damals vielleicht auch nicht unbedingt Deutsch sprachen.
Das war immer der Stein des Anstoßes. Warum sprechen die nicht Deutsch? Warum können die kein Deutsch? Was weiß ich. Das hat es alles gegeben. Aber sie mussten auch sich eingestehen, dass die Unterstützung, die die Zuwanderer zum Beispiel für den täglichen Minyan gegeben haben, also für den Morgengottesdienst, dass 10 Leute da waren. Das war auf einmal furchtbar einfacher als ohne die Zuwanderer.
Mittlerweile ist es aber fast in allen Gemeinden Standard, dass die Gemeindediskussion auf Deutsch und Russisch geführt wird, wobei mittlerweile aber auch die meisten der Menschen, die einen postsowjetischen Hintergrund haben, Deutsch sprechen.
Es hat was gedauert, aber es hat dann funktioniert.
Wir verließen damals die Gemeinde, weil wir uns dort nicht zu Hause fühlten, weil wir hier ankommen wollten, Deutsch lernen, arbeiten wollten und vielleicht, weil mein Vater Angst vor der Beschneidung hatte. Aber darüber haben wir nie wieder gesprochen. Immer wieder mussten wir erklären, warum wir hier sind, weil wir Juden sind. Und dann musste es immer wieder rekapituliert und erklärt werden. Naja, wir sind keine richtigen Flüchtlinge. Wir sind nicht in Schlauchbooten unter Lebensgefahr hierhin vor Krieg geflüchtet. Wir kamen mit dem Zug oder Flugzeug, mit der Einladung der Bundesregierung, oft mit der kompletten Familie, mit übersetzten und beglaubigten Diplomen, Büchern und sogar Töpfen. Meine Familie hatte keine Töpfe, dafür meine seit Generationen gesammelte Mitgift. Gewebte Bettwäsche, bestickte Tischdecken, Babuschkas, Messingbesteck. Wer sollte mich auch ohne Tischdecken heiraten wollen? Das hatten wir als erstes eingepackt, noch bevor wir verstanden haben, dass für Familienfotos kein Platz mehr im Koffer war. Heute noch liegen die Tischdecken und Bettbezüge bei meinen Eltern, unbenutzt, genauso wie die Diplome.
Und es ist vielleicht die Tragik dieser Migration, dass sich das Diplom als genauso nutzlos erwies wie die mitgebrachte Bettwäsche. Darüber kann man nachdenken, was für einen Raum gibt es in der deutschen Migrationsgesellschaft eigentlich für gut ausgebildete Migrantinnen. Darüber wurde auch in den letzten Jahren ein bisschen, aber immer noch nicht genug gesprochen.
Stattdessen wurde immer wieder über die Erfolge der Kinder, der mitgebrachten Generation, gesprochen.
Also die stehen so für das Versprechen, wenn man das will, dann schafft man das auch. Dabei wird dann aber unsichtbar gemacht, dass viele aus sowjetischen Familien kamen, die selber schon einen Bildungshintergrund hatten. Also Deutschland ist ja ein Land, in dem für Bildungserfolg das Wichtigste ist, dass die eigenen Eltern schon studiert haben. Und kulturelles Kapital, was die Eltern häufig nicht umsetzen konnten, aber dann die Kinder umgesetzt haben. Also weil alles, was quasi die ältere Generation nicht geschafft hat, wurde dann in die jüngere reingesteckt.
So richtig bewusst wird es mir erst, als ich das höre. Wir konnten erfolgreich sein, weil unsere Eltern und Großeltern verzichtet haben. Sie haben in der UdSSR ihre gesellschaftliche Stellung aufgegeben und hier nie den Anschluss gefunden. Ihre Diplome und ihr Rentenanspruch wurden hier nicht anerkannt. Und Altersarmut ist unter den russischsprachigen Juden sehr hoch. Obwohl meine Eltern hier 20 Jahre gearbeitet haben, bekommen sie eine Rente unter dem Hartz-IV-Niveau. Und viele Senioren sind auf die Mittagessen in den jüdischen Gemeinden angewiesen. In den meisten Familien herrscht auch darüber Schweigen. Wer redet schon gerne über die schwierige Anfangszeit und die Verluste? Die Bedürftigkeit, diese Hilflosigkeit unserer Eltern. Verdiente Ingenieure oder Intellektuelle fühlten sich hier als Barbaren, weil sie Reinigungs- und Fließbandjobs nachgingen, gebrochenes Deutsch sprachen, nicht wussten, dass Toastbrot getoastet werden soll. Gestandene Menschen, die plötzlich in einem anderen Land zu blinden Kätzchen wurden, hilflos, aber nicht so niedlich. Und so landeten viele von ihnen in den Gemeinden. Sei es, um russische Kinderbücher für ihre Enkel auszuleihen oder beim Kochclub mitzumachen. Am Tag nach Vaters Pensionierung ist er zum ersten Mal nach 20 Jahren in die Gemeinde gegangen. Er fing an, Hebräisch zu lernen, zu beten und an allen Bräuchen teilzunehmen, um weiser und besser zu werden, so die offizielle Version. Um nicht mit meiner Mutter zu Hause zu bleiben, die inoffizielle. Manchmal kann ich immer noch nicht glauben, dass dieser Mensch, der Physik und Elektrotechnik studiert hatte, der Atheist, der den Zeugen Jehovas an der Tür pantomimisch den Urknall und die Evolution erklärte, jetzt jeden Tag zum Gebet geht. Er wurde sogar fast in den Vorstand der Gemeinde gewählt, aber das wollte er nicht. In der Gemeinde will er lieber Freunde haben und nicht die Verantwortung. Mein Vater ist ein Teil von diesem neuen jüdischen Leben in Deutschland. Genauso wie viele andere Senioren, die Chöre, Diskussionskreise oder Tanzkurse in den Gemeinden veranstalten und besuchen oder einfach hinkommen, um dort am Schabbat mit ihren Freunden Abend zu essen und Russisch zu sprechen. Die jungen Menschen in der Gemeinde organisieren Freizeiten für Kinder, treffen Freunde und sprechen ganz selbstverständlich Deutsch. Es geht nicht mehr um 9. Mai oder 9. November, sondern wie man sich als junger jüdischer Mensch gegen Antisemitismus und Rassismus engagiert, inwiefern wir ein Teil der Migrationsgesellschaft sind oder wie eine Frau ein selbstbestimmtes Leben zwischen Religion und Karriere findet. Das jüdische Leben blüht, vielleicht in anderen Farben als erwartet, aber ist nicht genau das das Leben?
Es gibt einige russischsprachige Jüdinnen, die ultraorthodox religiös geworden sind. Andere sind und bleiben säkular. Einige haben in den Gemeinden neuen Raum gefunden für sich. Andere sind linksradikale Intellektuelle geworden. Ich finde, es gibt einfach eine Breite, die wir erzählen müssen, die uns fehlt.
Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich mich nicht mit meiner Identität auseinandersetze. Ich bin jüdisch. Vielleicht nicht typisch, aber was ist schon typisch jüdisch? Ich will jetzt meinem Sohn das Judentum näher bringen. Das Ganze hier muss ja weiter blühen.